Wir beginnen heute mit einem neuen Thema, und zwar der Messias im Alten Testament. Unser Ziel ist also, dass wir durch das ganze Alte Testament hindurchgehen, von 1. Mose bis Malachi, um all den vielen Hinweisen auf den kommenden Messias auf die Spur zu kommen. Nun müssen wir aber als Einleitung doch einige Begriffe klären. Wenn wir den Ausdruck Messias verwenden, müssen wir zuerst erklären, was damit genau gemeint ist. Weiß jemand gerade spontan eine Stelle, wo dieser Ausdruck Messias im Alten Testament vorkommt? Ja. Keine Vorschläge? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele gekommen sind, weil wir wissen wollen, wo etwas steht von dem Messias. Schlagen wir mal auf, Daniel 9. Vers 25. Liest jemand vor, bitte.
So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 42 Wochen.
Jawohl. Also hier haben wir den Ausdruck Gesalbten auf Deutsch. In meiner Bibel steht Messias, weil im Grundtext hier das Wort Maschiach, so ist die hebräische Aussprache, zu finden ist. Messias ist eine sprachliche Anpassung ans Griechische. Nicht wahr? Im Griechischen konnte man den Sch-Laut nicht aussprechen. Und da war es also nicht möglich für Griechen einfach so Maschiach zu sagen und schon gar nicht zu schreiben, weil im Griechischen gibt es keinen Sch-Laut. Und so hat man eben den Begriff Messias geprägt. Die Übersetzung auf Griechisch, also nicht die griechische Aussprache, sondern die griechische Übersetzung von Maschiach ist dann? Das wäre aber Deutsch. Griechisch?
Christus.
Christus, jawohl. Christus ist dann die lateinische Endung an das griechische Wort angehängt. Also Christus. Im Neuen Testament wird eben Jesus Christus genannt, Messias und dann übersetzt Christus. Schlagen wir mal auf in Johannes 1, Vers 41. Da steht von Andreas. Kann gerade jemand vorlesen, bitte?
Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt ist Christus.
Ja, also im griechischen Grundtext, das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, im Gegensatz zum Alten Testament, das hebräisch abgefasst wurde. Also da im griechischen Text haben wir den Ausdruck Messias hier. Und dann die Übersetzung auf griechisch Christos, das heißt der Gesalbte. Im Alten Testament finden wir 3 Personengruppen, die zu 3 verschiedenen Ämtern gehörten, die durch Salbung eingesetzt werden konnten. Nämlich?
Priester.
Also, zuerst Priester, wobei wir müssen da genauer sein. Die normalen Priester, die wurden zwar mit Öl gesalbt an den Ohrläppchen, aber die eigentliche Salbung bekam nur ein Priester, der hohe Priester auf sein Haupt. Das finden wir so schön beschrieben in Psalm 133. Das Öl, das vom Haupt herabfließt. Und so ist der gesalbte Priester, das ist eben der hohe Priester. Ja, also Priester, und zwar hohe Priester wurden eingesetzt. Dann zweitens, Könige. zum Beispiel die Salbung von David in 1. Samuel 16 mit einem Ölhorn. Und eine dritte Gruppe, Propheten, ja. Das finden wir zwar nicht häufig, aber wir haben eine spezielle Stelle, wie eben Elisa salben musste in 1. Könige. Und ich gebe schon die Stelle an. Und damit haben wir alle drei Ämter. Das wäre 1. Könige 19, Vers 16. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Meholah, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Nun, wenn im Alten Testament von dem Messias gesprochen wird, wie zum Beispiel in Daniel 5, wo also genau gesagt wird, wann der Messias kommen soll, der Fürst, dann ist eine Person gemeint, die alle diese drei Ämter in seiner Person erfüllen sollte. Er sollte also Priester sein, hoher Priester, König und Prophet. Und zwar, als Priester sollte er das Problem der Sünde des Menschen lösen, durch sein Opfer. Als Prophet sollte er Licht in die Dunkelheit des Menschen hineinleuchten lassen, sodass er zur Erkenntnis kommt, ich brauche ein stellvertretendes Opfer für meine Sünde. Und als König sollte er die, die eben dieses Licht in ihre dunklen Seelen aufgenommen haben, das prophetische Licht, und die Vergebung durch das Opfer erhalten haben, die sollten geführt werden auf dem Weg Gottes, und darum soll der Messias König sein. Also, so wie der Mensch diese Ämter für sich in Anspruch nimmt, könnten wir sagen, zuerst der Herr Jesus ist Prophet, Priester und König. Ja, und das Alte Testament ist also voll von Beschreibungen von einem kommenden Erlöser, der so in sich alle diese Aufgaben vereinigen würde. Aber wir finden im Alten Testament natürlich viele Hohepriester, viele Propheten, viele Könige, aber bei denen finden wir immer ein Versagen. Die versagen immer auf eine Art und Weise. Hingegen in dem Messias soll das alles einmal ganz vollkommen sein. Und weiter, niemand im Alten Testament konnte alle diese Ämter in sich vereinigen im Rahmen des Volkes Israel. Also es war möglich, Hohepriester zu sein, aber dann nicht König. Und zwar warum?
Wegen der Machtfülle wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine jetzt, natürlich, niemand sollte, der Mensch, der eben ein gefallenes Geschöpf ist, der wird immer Macht eben missbrauchen. Und darum hat Gott die Gewaltentrennung eingeführt, von Anfang an. Aber wie, aus welchen Gründen war das nicht möglich, dass ein hoher Priester König wurde?
Stammesabhängigkeit.
Ja, klar. Denn der hohe Priester musste ja aus welchem Stamm kommen?
Levi.
Aus Levi. Und der König, nach Gottes Plan, aus der Familie Davids, das heißt aus dem Stamm Juda. Also es war möglich, bei David war das so, er war König und Prophet, aber nicht auch noch Priester. Und es war auch möglich, dass jemand Hohepriester war und Prophet, aber nicht auch noch König. Also alle drei Ämter, die sollten in dem Messias einmal ihre Erfüllung finden. Wichtig ist noch Folgendes: Das Alte Testament beschreibt den Messias in zwei verschiedenen Arten. Es gibt Beschreibungen, die sprechen von ihm als einem leidenden Messias, und andere Stellen, die sprechen von ihm als einem herrschenden Messias. Das war eigentlich für die Menschen im Alten Testament schwierig, wie man diese beiden Beschreibungen zusammenbringen sollte. Aber das Neue Testament macht dann völlig klar, dass es zwei verschiedene Phasen sein sollten, zwei verschiedene Phasen, in denen der Messias erscheinen sollte. Ein erstes Mal als Leidender und ein zweites Mal als herrschender Messias. Wir schlagen dazu auf, 1. Petrus 1. Verse 9 bis 11. Kann der Nächste lesen?
Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte.
Jawohl. Also, hier geht es um Christus, hebräisch Messias, Mashiach. Und hier wird ganz deutlich gemacht, dass die Propheten eben nicht einfach so alles klar verstanden, was sie verkündigen mussten. Und so haben sie nachgesucht und haben geforscht, auf welche Zeit oder auf welche Zeiten das sich bezieht, wenn sie sprachen von den Leiden des Messias und von seinen Herrlichkeiten, sprich von seinem Herrschen, danach. Also diese zwei Phasen. Das ist sehr wichtig, weil im Judentum, im rabbinischen Judentum, hat sich die Überlegung entwickelt, es gäbe zwei verschiedene Messiasse. Einer, der leidet, und einer, der herrscht. Das war so eine Auffassung, aber wir finden auch im rabbinischen Judentum auch die Auffassung, dass sowohl der leidende als auch der herrschende Messias die gleiche Person ist. Und diejenigen, die so gedacht haben, die haben das richtig erkannt. Denn das Neue Testament zeigt, Jesus Christus ist gekommen ein erstes Mal, um als Opfer das Problem der Sünde zu lösen, und er wird in der Zukunft erscheinen als König, um dann alle übrigen Probleme der Welt zu lösen. Gut, so das als Einführung. Sind dazu noch irgendwelche Fragen? Ja, wenn nicht, gehen wir zur ersten Stelle, wo ausdrücklich der kommende Messias angekündigt wurde. Wo müssen wir aufschlagen? 1. Mose, und zwar Kapitel 3, jawohl. In Kapitel 1 und 2 haben wir die Erschaffung der Welt. In Kapitel 3 dann der Sündenfall Adams und Evas. Und da lesen wir des Zusammenhangs wegen gleich ab Kapitel 3, Vers 1.
Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten mantelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Ob Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren.
Ja, bis dahin. Die Dramatik des Sündenfalls wird erst klar, wenn wir erkennen, dass Gott mit Adam einen Bund geschlossen hatte. Und zwar müssen wir dazu noch lesen aus Kapitel 2, Verse 15 bis 17.
Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben.
Jawohl, das war ein Bund mit Adam. Gott gibt ihm alles, mit einer Ausnahme. Ein Baum ist ausgenommen. Und in Hosea 6, da wird ausdrücklich gesprochen, dass Adam eben diesen Bund gebrochen hatte mit dem Sündenfall. Schlagen wir nur eine Stelle auf, Hosea 6, Vers 7.
Sie haben den Bund übertreten bei Adam. Dort wurden sie mir untreu.
Wie Adam? Steht bei Ihnen bei Adam?
Ja.
Ah ja. Also genauer wäre: Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam. Das heißt, es geht um die Israeliten, die 10 Stämme, die Gottes Bund vom Sinai gebrochen haben. Und zwar eben genauso, wie schon Adam den Bund, den Gott mit ihm gemacht hatte, gebrochen hatte. Also es war ein ausdrückliches Gebot Gottes an Adam, das er dann übertreten hat. Seine Frau hat es zuerst übertreten, indem sie verführt wurde, aber bei ihm war es noch schlimmer, denn er hat bewusst den Baum von dem Baum genommen und das Gebot Gottes gebrochen. Wenn wir lesen, die Frau hat gegessen in Vers 6, aber dann am Schluss von Vers 6 gab sie ihrem Mann mit ihr und er aß. Also mit anderen Worten, Adam hat das ganz bewusst getan. Er hätte da seiner Frau widerstehen sollen, in dieser Sache, aber er hat ganz klar gewusst, was Gottes Gebot war, hat das gebrochen. Und das brachte die Katastrophe des Sündenfalls mit all den dramatischen Folgen von Leiden, Schmerzen, Blutvergießen bis heute. Aber was wir auch sehen bei dem Sündenfall, Gott erscheint sofort nach dem Fall und sucht den Menschen. Vers 9, kann das nochmals jemand lesen?
Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du?
Ja, das ist die erste Frage. Und sie ist vielleicht noch etwas dramatischer, wenn man das im Hebräischen liest, denn da sind es nicht drei Worte wie auf Deutsch, sondern es ist effektiv ein einziges Wort. Vers 9. Und Gott sprach zu ihm, Ajeka, ein Wort, Ajeka, wo bist du? Also Gottes Liebe führt ihn dazu, dass er sofort nach dem gefallenen, verlorenen Mensch sucht. Ja?
Ich muss was dazu sagen. Es ist ja eigentlich schon ungeheuerlich, was die Eva tat. Denn es stand ja eigentlich Aussage gegen Aussage.
Ja.
Die Schlange hat ja eigentlich gesagt, du wirst nicht sterben. Aber woher sollte die Eva wissen, dass die Schlange recht hat? Es war, also sie hat sich schon in etwas hineingegeben, was eigentlich schon ungeheuerlich ist.
Ganz genau. Und ich wollte darauf noch kommen, dass die ganze Dramatik des Sündenfalls wird ja hier noch deutlicher, was dieser Bundesbruch war. Es war ja gleichzeitig die Erklärung, Gott ist ein Lügner.
Ja,
wenn die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben, aber Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, dann ist Gott ein Lügner, wenn sie das glaubt. Und das macht viel klarer. Viele Leute meinen so landläufig, ja, was war der Sündenfall? Eine verbotene Frucht. Übrigens, von einem Apfel wird nicht gesprochen. Von einer verbotenen Frucht zu essen. Nein, es war effektiv, Gott wurde als Lügner erklärt. Und dann noch etwas, der Mensch wollte mehr sein, als er war. Von Gott war er eingesetzt als die Krone der Schöpfung. Darum wird der Mensch ganz am Schluss, am sechsten Tag, nachdem das ganze Weltall, die Erde, die Pflanzen, die Tiere erschaffen waren, wurde er noch geschaffen, als Mann und Frau, in der Ehe vereint. Das war die Krone, aber der Mensch war mit dieser Stellung nicht zufrieden, sondern wollte sein
wie Gott.
Wie Gott. Und das ist ja eigentlich das, was viele Menschen auch heute eben noch so leicht verführt, wenn das Angebot eben durch östliche Religionen, die immer populär werden bei uns, wie Buddhismus, Hinduismus und so weiter, eben genau dieses Angebot macht. Der Mensch muss erkennen, dass er eigentlich Gott ist. Das Göttliche in ihm erkennen. Das ist genau diese alte Lüge der Schlange. Und was eben auch immer populär wird, dass das Verhängnis des Todes geleugnet wird. Gerade durch diese verführerischen Religionen, in dem gesagt wird, der Tod ist nicht eigentlich eine Katastrophe, sondern es ist nur ein Übergang in ein neues Leben. Die Reinkarnation leugnet das Verhängnis des Todes. Und zwar so eben, dass man letztlich sagt, der Tod ist nicht wirklich ein Sterben, sondern einfach ein Hinübergleiten in ein anderes Leben, das sogar auf einer höheren Stufe dann sein kann, weil man sich gut aufgeführt hat. Aber da sehen wir, das sind Grundgedanken des Sündenfalles. Und wer steckt dahinter? Hier wird die Schlange erwähnt in 1. Mose 3. Aber das war nicht nur einfach dieses Tier, sondern dieses Tier wirkte damals als ein Medium. Man kann sagen, das ist das erste Medium des Okkultismus. Denn dahinter steht Satan, der selbst in der Bibel genannt wird, die alte Schlange. Können wir das kurz aufschlagen in Offenbarung 12. Da kommt dieser Ausdruck vor. Offenbarung 12, Vers 9. Liest das jemand vor?
Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen.
Jawohl, also der Teufel und der Satan wird hier bezeichnet als die alte Schlange. Übrigens Teufel, das ist der griechische Name, Diabolos, der Verleumder. Und Satan, das ist die hebräische Entsprechung. Der Widersacher, aber in dem Sinn ein Widersacher vor Gericht, der eben mit Verleumdung gegen jemand vor Gericht vorgeht.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Warum ist eigentlich das Bild vom Apfel für die Fruchterkenntnis so populär geworden?
Das hängt zusammen mit der lateinischen Sprache. Weil eben das Böse und der Apfel fast gleich klingt. Malus und Malum. Hat man diese beiden Begriffe als Wortspiel miteinander verbunden. Aber das hat mit dem Bibeltext an sich überhaupt nichts zu tun. Also das kommt einfach von einem lateinischen Wortspiel her. Aber der Bibeltext spricht einfach über eine Frucht und mehr nicht. Und darum sollen wir uns einfach an dieser Ausdrucksweise orientieren. Noch etwas?
Ich dachte, es wäre überkommen, weil die bildlichen Darsteller des Mittelalters eben den Apfel gemalt haben.
Ja, aber eben das liegt nicht an den Malern, sondern die Maler haben bereits eben auf das Wortspiel zurückgegriffen, ganz genau. Ja, also der Satan steht dahinter. Vielleicht noch eine Frage, die sich da stellt. Wer ist der Satan, woher kommt er? Ja, er war ein Engel, ein Cherub. Zwei Stellen kann man sich dazu merken, die über seinen Fall sprechen. Hesekiel 28, Vers 12 und Jesaja 14, Vers 12. Da kann man sich gut merken. 14 ist die Hälfte von 28 und beides ist Vers 12, ja? Jesaja 14, Hesekiel 28 und da, aus diesen beiden Stellen wird deutlich, dass der Satan ein Cherub war. Das ist also ein besonders mächtiger Engel, der Gottes Heiligkeit im himmlischen Tempel verteidigen musste. Und gleichzeitig war er ein Musikerengel, der also priesterlichen Dienst für die Tempelmusik im Himmel verrichten musste.
Man muss sich ja schon fragen, warum die Heiligkeit Gottes im Himmel verteidigt werden musste vor dem Sturz Satans.
Gut, also vor dem Sündenfall geht es einfach darum, dass die Cherubim eben Gottes Attribute seiner Herrlichkeit darstellen mussten. Denn diese Cherubim standen ja um den Thron Gottes her und sie hatten verschiedene Gesichter, ein Löwengesicht, ein Rindergesicht, ein Adlersgesicht, ein Menschengesicht. Und der Löwe drückt aus Gottes Erhabenheit, Kraft und Majestät. Dann das Rind drückt aus Gottes Ausdauer in seinem Handeln. Der Adler spricht von Gottes Erhabenheit in seinem Handeln. Und das Menschengesicht spricht von Gottes Einsicht und Verstand in seinen Wegen.
Aber von Verteidigen.
Das wird dann eben, nach dem Sündenfall wird das eben zur Aufgabe der Engel. Und darum haben wir zum Beispiel in der Stiftshütte bereits schon diese Cherubim-Darstellung über der Bundeslade. Und zwar so, dass nach 2. Mose 25, dass die Gesichter auf den Deckel gerichtet waren, in dem innen drin die Tafeln des Gesetzes waren. Und so mussten quasi diese Engel für die Gerechtigkeit Gottes besorgt sein, in bildlicher Sprache. Ja, also dieser Cherub wollte sein wie Gott, sehen wir aus Jesaja 14, und deshalb wurde er von Gott gestürzt auf die Erde. Darum können wir auch ganz genau sagen, wann hat dieser Sturz Satans stattgefunden. Also die Erde musste schon da sein. Ja? Und in welchem Moment war das geschehen? Also irgendwann vor 1. Mose 3, denn da ist er bereits der Gefallene. Also es gibt eine Stelle, die uns ganz eindeutig zeigt, wann es geschehen ist.
Vor allem, es muss ja auch vor der Schaffung des Menschen geschehen sein.
Ja.
Da war der Garten Eden ja schon da.
Ja.
Also nach dem 5. oder 4. Tag.
Es gibt eine Stelle.
Also zwischen 1. Mose 1 und 2, also zwischen den ersten 2000.
Gut, aber da steht ja nichts, dass da der Satan gefallen ist.
Ja, aus dem Zusammenhang muss es ja dazwischen sein.
Aber ganz eindeutig. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer liest?
Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an.
Ja, von Anfang an. Wann ist das, der Anfang? Nun, die Bibel beginnt mit: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt der erste Schöpfungstag. Und 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, der Teufel sündigt von Anfang an. In Hiob 38, Vers 7 steht, dass als Gott die Erde erschuf, alle Engel, die Söhne Gottes, gejubelt haben. Und dann wollte der Satan, also der spätere Satan, dieser Cherub sein wie Gott, wurde gestürzt, und darum steht in 1. Mose 1, Vers 2, und die Erde war, oder besser übersetzt, die Erde wurde Wüstheit und Leere, Tohu wa Wohu. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann, immer noch am gleichen ersten Schöpfungstag, bringt Gott dann das Licht in diese entstandene Finsternis hinein. Also das ist der Moment des Sündenfalles. Der Teufel sündigt von Anfang an. Also die Bibel beginnt mit Bereshit, im Anfang, und der Teufel sündigt von Mereshit, von Anfang an, vom ersten Schöpfungstag an. Und darum ist er also bereits als der Versucher hier. Und wenn wir daran bedenken, Jesaja 14, Vers 12 macht deutlich, dass der Satan auf die Erde geworfen wurde. Und nach seinem Fall, 6 Tage später, wird Adam zum Herrscher über die Erde erhoben. Der herrschen soll über alles, wie das in 1. Mose 1, Vers 28 steht. Und da verstehen wir, dass eben der Satan eifersüchtig war und diesen Herrscher stürzen wollte, sodass er von da an, vom Sündenfall an, eben der Fürst dieser Welt werden konnte. So wird der Teufel genannt in Johannes 12, Vers 31. Ich kontrolliere gerade, ob ich das richtig sage aus dem Gedächtnis. Ja, 12, Vers 31. Der Fürst dieser Welt, oder nach 2. Korinther 4, Vers 4 wird er sogar genannt, der Gott dieser Welt. Ja, also das zum Hintergrund der Dramatik des Sündenfalles. Und nun in diese Situation hinein kommt Gott, ruft den Menschen, Ajeka, wo bist du? Und kündigt in Vers 15 bereits den Erlöser an. Lesen wir nochmals 1. Mose 3, 14 und 15.
Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Ja, also Gott verflucht die Schlange, die als Medium gewirkt hat. Er verflucht sie mehr als alle Tiere. Das heißt, mit anderen Worten, eben nicht nur die Schlange wurde verflucht, sondern die ganze Tierwelt kam unter Gottes Fluch. Adam als Schöpfer, als Krone der Schöpfung, stürzte durch den Sündenfall und damit hat er eben die ganze Schöpfung auch mitgerissen, in Mitleidenschaft gezogen. Wie das unser Römer 8 sagt, die ganze Schöpfung seufzt in Geburtswehen, nicht mit Willen, nicht weil sie das freiwillig wollte, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat. Und das war also eben durch Adam. Dieser Fluch hat sich bei den Schlangen so ausgewirkt, dass die Schlange von da an eben ein Kriechtier wurde. Vorher hatte sie offensichtlich hatte die Schlange Beine. Bei den Riesenschlangen kann man die Beine heute noch sehen. Hat das schon jemand mal ganz bewusst gesehen? Also ganz schön sieht man, wenn man ein Skelett anschaut von Riesenschlangen, die haben also noch Skelettansätze für Beine. Und wenn man so eine Boa zum Beispiel in die Hand nimmt, dann kann man die Beine ganz schön fühlen. Also man kann sie da unter den Schuppen ein bisschen hervorfühlen. Ja? Und beim Paarungsvorgang spielen diese Beine beim Männchen eine ganz wichtige Rolle. Also die haben eben noch eine Funktion, aber eben nicht mehr so, dass sie auf Beinen gehen könnte. Und so ist also aus diesem schönen Tier eben so ein Wesen geworden, das quasi von Fluch spricht. Eben dieses Kriechen der Schlange hat ja etwas, erweckt ja in uns ein ganz eigenartiges Gefühl, ja. Und das hängt also zusammen mit diesem Fluch Gottes. Dann weiter wird gesagt, Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Weiß, kann uns jemand erklären, was das bei den Schlangen besonders auf sich hat?
Anderen Tiere, die sie frisst, oder? Der
Staub? Ja gut, dadurch, dass sie natürlich die Tiere im Staub nimmt, kommt der Staub auch mit. Aber es hat noch eine viel außergewöhnlichere Bedeutung. Schlangen sehen ja ganz schlecht. Und die orientieren sich ganz besonders durch ein Organ im Mund, dass sie immer wieder mit Staub füllen müssen. Also darum züngelt sie auch so, nimmt den Staub rein in dieses Organ und kann sich anhand des Staubes, den sie so hineinnimmt, kann sie sich orientieren. Also ein sensationelles Organ, aber das war nichts anderes als ein Schöpfungsakt Gottes, aber der ein Fluch war. Und so ist auch die ganze Tierwelt verändert worden, wenn wir denken, all die Raubtiere, die waren nicht Raubtiere vor dem Sündenfall, sondern diese Regel des Stärkeren, der den Schwächeren frisst, das kam erst mit dem Sündenfall. Aber dazu mussten zum Beispiel die Löwen verändert werden. Ihr ganzes Gebiss wurde verändert. Denn das Gebiss eines Löwen ist genau dafür gemacht, mit den Reißzähnen und so weiter und den besonderen Schneidezähnen, damit man wirklich Fleisch schneiden kann, Fleisch reißen kann. Das hat Gott diesen Tieren erst dann gegeben. Auch der Darm musste vollkommen verändert werden. Denn der Darm eines Fleischfressers wie eines Löwen ist natürlich ganz anders als der Darm eines Pflanzenfressers. Und so hat Gott also durch diesen Fluch hat er genauso geschaffen wie in 1. Mose 1 und 2, wo Gott alles gut gemacht hat, aber mit diesem Fluch hat er das auch alles vollkommen gemacht, aber als ein Fluch. Und Gott spricht ja auch über die Veränderung der Pflanzenwelt, Vers 18. Ja, wer liest?
Wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen.
Jawohl. Dornen sind ja eigentlich nichts anderes als Erscheinungen, die man ableiten kann von Blättern. Blätter, die also zusammengefasst wurden zu Dornen. So wie das auch in der Biologie allgemein, auch in der atheistischen Sicht der Biologie wird das so verstanden, dass also Dornen hergeleitet werden von ursprünglich Blättern. Aber nicht in einer Evolution oder so, sondern durch diesen Schöpfungsakt Gottes. Also die Tierwelt, die Pflanzenwelt wurde verändert und natürlich auch der Mensch. Insbesondere die Frau. Nämlich weshalb? Ja, und zwar, was ist an der Schwangerschaft, im Zusammenhang mit der Schwangerschaft nun anders geworden? Schmerzen. Ja, dass sie nun mit Schmerzen wird gebären müssen. Was musste Gott da ändern, dass die Geburt schmerzhaft wird?
Die Anatomie der Frau.
Nicht unbedingt die Anatomie, sondern man kann es erklären, nur durch die Änderung von Nerven. Es gibt ja verschiedene Arten von Nerven, die reagieren auf Druck, auf unterschiedliche Einwirkungen. Und so musste Gott also nur die Nerven ändern, dass sie eben hier reagieren auf Dehnung des Gewebes. Aber Gott könnte an den gleichen Stellen andere Nerven benutzen, dann wäre die Schwangerschaft eben auch bei dieser gewaltigen Dehnung des Körpers, wäre das schmerzfrei. Aber diese Änderung hat Gott da eingeführt, eben als Folge dieses...
Aber sie hat ja vorher noch gar kein Kind gehabt.
Nein.
Dann war sie also so angelegt, dass sie ohne Schmerzen...
Ganz genau, ganz genau. Aber mit dem Sündenfall sagt Gott, ich werde mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Also das setzt voraus, dass eben, hätte sie vorher schon Kinder gehabt, wäre das nicht schmerzhaft gewesen. Und man kann das auch bei Tieren sehen, wie das möglich ist, eben diese Dehnung durchzumachen. Und das geht ganz flott, ja. Aber diese Schmerzen der Frau sollen erinnern an das Drama des Sündenfalles. Und das ist sicher auch mit ein Grund, warum Frauen oft ein feineres Gefühl haben für die Folgen der Sünde als Männer. Also Männer können oft so in ihrem Empfinden manchmal so verhärtet sein, dass sie eigentlich die Folgen der Sünde gar nicht in ihrer wirklichen Tiefe empfinden, wie das oft Frauen eben tun. Und was eben gerade für die Bekehrung eine ganz wichtige Sache sein kann. Denn bei der Bekehrung ist es ja wichtig, dass man wirklich die Sünde als etwas Schlimmes empfindet, als etwas, das wirklich alles so tragisch verändert hat. Nun, in diese Situation hinein aber dieser Lichtblick in Vers 15.
Eine Frage.
Ja?
Das Phänomen, dass diese Schlange sprechen konnte, das wird einfach so erzählt. Du hast jetzt gesagt, ja, die war jetzt da Medium, aber eigentlich, also noch aus unserer heutigen Sicht, dass ein Tier sprechen kann, ist eigentlich unmöglich. Und,
ja.
Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es damals genauso war, hätte ja schon allein diese Tatsache Eva auffallen müssen, jetzt spricht mit der Tier, also unglaublich.
Ja gut, wobei man natürlich bedenken muss, Adam und Eva waren ja noch nicht lange.
Also,
in Existenz, ja. Und in dem Sinn, die ganze Schöpfung ist voll Überraschungen, ja. Und das ist ja auch für uns so, ja. Wir entdecken immer wieder Neues. Und aber eben was dieses Sprechen anbetrifft, so ist es das gleiche Phänomen wie im Spiritismus, wenn ein Mensch, der ein Medium ist, in eine Trance fällt und plötzlich spricht aus diesem Mensch eine andere Stimme. Auch der Klang der Stimme ist anders. Das ist in dem Sinne überhaupt nichts Überraschendes, was da geschehen ist. Also Satan eben anstatt durch einen Menschen, wir haben ein Medium im Spiritismus, eben durch eine Schlange gesprochen hat. Ja, gut, und jetzt eben Vers 15. Gott sagt zur Schlange, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und von diesem Samen der Frau wird gesagt, er wird dir den Kopf zermalmen. Also Gott kündigt hier einen Retter an, der das Böse, oder noch genauer gesagt, den Bösen einmal besiegen wird. der jetzt diese ganze Katastrophe ausgelöst hat. Der Böse wird besiegt werden, indem sein Kopf zertrampt wird. Und wer soll dieser Erlöser sein nach dieser Stelle? Was erfahren wir darüber?
Nachkommen der Frau.
Ja, also ein Mensch. Ja. Nicht ein Engel. Ein Mensch wird es sein, auch nicht ein Tier. Das ist auch ein wichtiger Gedanke, denn später werden wir sehen, wie der Opferdienst mit Tieropfern ein wichtiger Hinweis war auf den kommenden Retter. Aber schon aus dieser ersten Stelle wusste man, der Retter wird nicht ein Tier sein, wird nicht ein Engel sein, wird ein Mensch sein. Und zwar ein Nachkomme von Eva. Also er zertritt der Schlange, dem Satan, den Kopf, besiegt ihn, heißt das. Und was wird Satan tun? Jawohl. Die Verse zermalmen. Ja, es ist so, zum Beispiel die alte Elbefelder hat das so übersetzt, er wird den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Aber zermalmen Schlangen die Verse, wenn sie jemanden beißen? Sie stechen. Ja, das kommt also von daher. Im Hebräischen haben wir hier ein wunderbares Wortspiel. Und zwar ist beides Mal die Wurzel Schuf verwendet, aber Schuf sind zwei verschiedene Wörter, die gleich klingen. Schuf, römisch 1, bedeutet mit den Füßen treten, zermalmen oder zermahlen. Und Schuf, römisch 2, bedeutet schnappen. Ja, also sinngemäß müsste man eben genauer übersetzen, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen oder eben nach der Ferse schnappen. Und das heißt, in dem Sinne eben beißen. Und das Problem ist dann, im Deutschen gibt es dann nicht das Wortspiel, ja, dass zweimal das gleiche Verb verwendet wird. Mit anderen Worten, dieser Retter, der den Bösen besiegen wird, wird selber eine Todeswunde erleiden. Das war schon klar. Also der Erlöser wird sterben müssen. Das heißt, mit ihm wird genau das geschehen, was eigentlich das Verhängnis war, wenn der Bund gebrochen wurde. An jenem Tage, in welches Tages du davon essest, wirst du gewisslich sterben. Ein anderer wird kommen, wird den Bösen besiegen und dabei sterben. Also indem die Schlange selber ihn zu Tode bringt. Und nun ist ja ganz auffällig, in Vers 20 haben wir die Reaktion von Adam auf diese Prophetie Gottes. Wer liest dort vor?
Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden.
Ja. Wieso kommt plötzlich dieser Vers hier? Nach dieser Ankündigung Gottes steht, Adam gibt seiner Frau einen neuen Namen. Bis dahin hieß sie nämlich wie? Männin. Männin, ja, wie man will. Das kommt von diesem Wortspiel in Kapitel 2, Vers 23. Und der Mensch sprach, nachdem Eva erschaffen war und er sie zum ersten Mal sah: Diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Manne ist sie genommen. Männin, Isha, das ist das normale hebräische Wort für Frau. Isha. Aber das klingt eben an das Wort Ish, Mann. Und es ist zwar, von der Sprachherkunft ist Isha nicht mit Ish verwandt. Das geht also nicht auf die gleiche Wurzel zurück. Aber es klingt so, wie wenn es eine weibliche Endung hätte, einfach von Ish. Ish, Isha. Und Adam macht also hier dieses Wortspiel. Sie soll Isha heißen, denn sie ist von dem Ish genommen. Und so war das eben ihr Name. Sie hieß einfach Isha. Und jetzt gibt er ihr einen neuen Namen. Eva, hebräisch ausgesprochen, Chava. Und das überrascht. Wenn er ihr schon nach dem Sündenfall nur einen Namen geben sollte, dann wäre es doch gewesen Mavet, Tod. Denn an dem Tag, da du davon essen wirst, wirst du sterben. Aber er gibt dir den Namen Leben. Und die Begründung war, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Jetzt glaubt er plötzlich ans Leben, nachdem er hier eigentlich das Drama des Todes vorgestellt bekommen hat. Aber das zeigt, Adam glaubte dieser Verheißung, dass der Same der Frau kommen wird, um eben das Böse zu besiegen. Und so können wir sagen, das fällt eigentlich zusammen mit der Bekehrung Adams nach dem Sündenfall. Er glaubt Gottes Verheißung bezüglich dem Erlöser. Ja, jetzt sollten wir aber Pause machen und dann fahren wir da an dieser Stelle weiter. 20 Minuten, also bis 20 nach. Ja, wir beginnen gleich mit einer Frage.
Ja. Ich habe eine Frage nochmal zum Zusammenhang vom Sturz Satans. Wir haben ja von Jesaja 12 und Ezekiel gehört und auch von Offenbarung 12. Können Sie die Zusammenhänge nochmal aufzeigen von diesen verschiedenen Verwerfungen?
Also, es ist ja so, dass der Satan am ersten Schöpfungstag, nachdem Gott Himmel und die Erde erschaffen hatte, gestürzt wurde auf die Erde. Und der Herr Jesus nimmt darauf Bezug, übrigens in Lukas 10, da sagte er, Lukas 10, Vers 18, er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Aber in Offenbarung 12, wo wir vorhin diesen Namen Satan gelesen haben, Satan, die alte Schlange, da wird davon gesprochen, wie der Satan aus dem Himmel geworfen wird. Das ist ein zukünftiges Ereignis, denn Offenbarung 12 behandelt die Zeit der großen Drangsal. Das sind die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi als König aller Könige. Zu Beginn dieser 3,5 Jahre wird der Satan aus dem Himmel hinausgeworfen auf die Erde. Und dann heißt es in Offenbarung 12, er wird sehr wütend sein, da er weiß, aus der Bibel, dass er wenig Zeit hat. Und das wird den schlimmsten aller Weltkriege auslösen, sodass die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung kommen wird. Der Herr sagt ja in Matthäus 24, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, das heißt eben nicht auf 1260 Tage, 3,5 Jahre, verkürzt würde, so würde kein Fleisch gerettet werden. Nicht? Keine Seele, kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Und dann, am Anfang des tausendjährigen Reiches, wird Satan durch einen Engel gebunden werden und in den Abyssus, das heißt in den Abgrund, hinabgeworfen werden. Das kann man nachlesen, Offenbarung 20, Abvers 1. Nach dem tausendjährigen Reich wird der Satan schließlich definitiv verworfen in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, Vers 10. Also da haben wir verschiedene Phasen seines Sturzes, die eben unbedingt unterschieden werden müssen. Ja, jetzt sind wir stehen geblieben vor der Pause bei dem Glauben Adams. Er gab seiner Frau den Namen Eva. Er glaubte also an diese Verheißung des Samens der Frau. Übrigens ist da noch etwas ganz besonders Bemerkenswertes, dass die Bibel hier auf den ersten Blättern spricht über den Samen der Frau. Wir würden verstehen, wenn es heißen würde, von dem Samen Adams, der Same des Mannes. Denn das war zu allen Zeiten den Menschen bekannt, dass Nachkommenschaft durch den Samen des Mannes entsteht. Aber was man nicht wusste, ist, dass die Frau auch einen Beitrag hat zur Entstehung des neuen Lebens. Also, dass auch die Frau eine Fruchtzelle hat, nicht nur der Mann. Und die Bibel spricht über den Samen, das heißt die Fruchtzelle der Frau. Das ist etwas, was erst in der modernen Wissenschaft überhaupt entdeckt wurde. Dass eben nicht nur der Mann das Leben weitergibt, sondern dass es eben zwei Beiträge sind von Mann und Frau, die zu neuem Leben führen. Und hier wird also gesprochen von dem Samen der Frau. Und diese Linie führte bis auf Maria. Und effektiv wurde der Messias geboren dann durch den Samen der Frau. Ohne einen Vater. Durch die Jungfrauengeburt, wie das übrigens später Jesaja noch mehr ausgeführt hat. Wenn wir ganz kurz aufschlagen, Jesaja 7, Vers 14. Natürlich kommen wir später auf diese Stelle in Jesaja, wenn wir so der Reihe nach durch die Bibel hindurchgehen und nach den messianischen Verheißungen suchen. Aber der Zusammenhang ist sehr wichtig. Jesaja 7, Vers 14. Liest jemand vor?
Dann wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen.
Jawohl. Die liberalen Theologen haben diese Stelle zerstören wollen. Die haben gesagt, hier steht ja nicht auf Hebräisch Betulah. Betulah, das ist der übliche Ausdruck für eine Jungfrau auf Hebräisch. Sondern hier steht Alma'a. Und das ist nicht eine Jungfrau, sondern es ist eine junge Frau. Nun, die Übersetzer der Septuaginta, das ist ja die älteste Bibelübersetzung des Alten Testaments, die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria erstellt. Diese Juden, die damals um 280 vor Christus die Bücher Mose übersetzt haben, die haben übersetzt an der Stelle mit Parthenos. Und das heißt Jungfrau, ganz eindeutig. Zum Beispiel in der Biologie kennt man den Ausdruck im Zusammenhang mit den Stabheuschrecken, der parthenogenetischen Fortpflanzung. Die Stabheuschrecken, die können ja sich fortpflanzen durch Männchen und Weibchen, also normale Art, aber die Weibchen können sich auch ohne Männchen fortpflanzen. Und da spricht man bei dieser Vermehrung, also ein Weibchen gibt einfach das Leben einer neuen Generation, da spricht man von parthenogenetischer Fortpflanzung, also jungfräulich erzeugte Fortpflanzung. Und da braucht man also auch in der modernen Biologie noch diesen Ausdruck parthenogenetisch von Parthenos. Und diese Juden, die im 3. Jahrhundert übersetzten, ich meine, die konnten noch ein bisschen Hebräisch, ja? Was man oft von liberalen Theologen nicht sagen kann. Die Hebräischkenntnisse sind im Allgemeinen heute miserabel. Aber das ist ein anderes Problem. Nur, wenn er also da behauptet, das sei keine Jungfrau, wird man schon da, von daher belehrt. Und in Matthäus 1 zitiert Matthäus eben diese Stelle. Und zwar mit dem Ausdruck Parthenos. Wenn er eben betont, dass Jesus Christus wirklich durch eine Jungfrau, das heißt durch den Samen der Frau, geboren wurde. Schlagen wir auf, Matthäus 1. Ja, lesen wir ab Vers 18.
Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus.
Ja, also, da wird diese Stelle aus Jesaja 14, Jesaja 7, Vers 14 in Vers 23 zitiert. Und da haben wir auch wieder das Wort Parthenos, wie in der Septuaginta-Übersetzung. Geht um eine Jungfrau. Und die ganze Geschichte erklärt, dass es effektiv so war. Ausführlicher wird das Wunder der Jungfrauengeburt beschrieben in Lukas 1 und 2. Und da muss man noch bedenken, dass der Schreiber des Lukas-Evangeliums, der war von Beruf
Arzt.
Also der verstand schon etwas von diesen Dingen und beschreibt, es war eine Jungfrauengeburt. Aber eben, das musste auch so sein, eben er sollte geboren werden vom Samen der Frau. Übrigens hat man bis in moderne Zeit, bis ins 19. Jahrhundert geglaubt, dass der Same des Mannes ein kleines Männchen sei. Und zwar waren die Mikroskope noch nicht so gut im 19. Jahrhundert. Und die glaubten also wirklich bei mikroskopischen Untersuchungen, wissenschaftlichen Untersuchungen, da ein kleines Männchen zu sehen. Und so glaubte man, dass der Mensch so gebildet wird durch die Zeugung des Mannes und dieses Männchen im Mutterleib, das wachse dann 9 Monate. Ja? Und dann kommt das 50 cm lange Baby zur Welt. Aber in der Bibel finden wir eben nichts von einem solchen modernen Unsinn, ja? Wissenschaftlichen Unsinn, denn David schreibt in Psalm 139, können wir das ganz kurz aufschlagen. Liest jemand ab Vers 13?
Denn du bildetest meine Nieren.
Ja, oder vielleicht, weil wir nicht so viel Zeit haben, Vers 16.
Meine Urform sahen deine Augen, und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war.
Jawohl. Also David beschreibt hier in poetischer Sprache seine Bildung im Mutterleib. Vergleicht das mit der Herstellung eines kunstvollen Stickwerks in einer unterirdischen, in einem unterirdischen Atelier, ganz im Verborgenen, ja, wird etwas Wunderbares gebildet, das sich den Augen der Zuschauer entzieht. Und er erklärt in Vers 16 meine Urform. Ja? Das hebräische Wort Golem bedeutet Urform, ungeformte Masse, Knäuel. Und wir wissen, dass die Existenz des Menschen beginnt mit der Vereinigung von Same und Eizelle zu einer Zygote. Das ist das befruchtete Ei, das ist die Zygote. Damit beginnt das menschliche Leben. Und dann setzen in den weiteren Stunden Zellteilungen ein, sodass wir in der ersten Zeit effektiv so einen Zellhaufen, einen Zellknäuel haben. Genau was David hier beschreibt, eine ungeformte Masse. Aber das ist ein Mensch. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir das bedenken, gerade heute, wo es die Pille danach gibt, und die wird ja sehr schnell und problemlos verschrieben an junge Mädchen, das ist ein Abort, das ist eine Tötung. Denn die Pille danach bewirkt, dass die bereits befruchtete, das befruchtete Ei sich nicht in der Gebärmutter einnisten kann und damit abgeführt wird. Aber es ist eine Abtreibung in dem frühesten Stadium und damit eine Tötung. Aber das lernen wir aus der Bibel, dass David sich bewusst war, dieser ungeformte Knäuel, diese Urform, Gott sah sie und war bereits eingeschrieben im Buch des Lebens. Also das ein bisschen zur Vervollständigung dieser bemerkenswerten Lehre der Bibel über den Samen der Frau. Sind bis dahin noch Fragen?
In Vers 15, 1. Mose, wird er von dem Samen des Satans aufgesprochen.
Jawohl.
Was ist denn damit gemeint?
Da müssen wir aufschlagen in 1. Johannes. Drei. Verse 8 und 9. Bis 10. Ja.
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat.
Gerade noch weiter.
Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht.
Ja, also hier sollte klar sein, da steht 1. Mose vor den Augen von Johannes. Der Teufel sündigt von Anfang an, das ist sein Fall, 1. Mose 1, Vers 2. Dann erklärt er, der Sohn Gottes ist geoffenbart worden, um die Werke des Teufels zu vernichten. Das ist der Same der Frau, der dem Teufel den Kopf zermalmen sollte. Und dann wird erklärt, es gibt zwei Linien, es gibt die Kinder Gottes und es gibt die Kinder des Teufels. Nun, wer sind diese Kinder des Teufels? Dann steht vor Johannes 1. Mose 4. Da haben wir Kain, den ersten Menschen der zweiten Generation, der in der Bibel genannt wird. Und er war ein Mörder. Und so wird erklärt, dass all diese Menschen, die also den Weg Satans gehen, die werden gerechnet als Same der Schlange. Das sind die Kinder des Teufels. Und nur wer sich aus diesem Geschlecht bekehrt, der kann dann eben auf die Seite Gottes kommen, wie hier die Gläubigen genannt werden im Neuen Testament, die Kinder Gottes. Also der langen Rede, kurzer Sinn, der Same, der Schlange, das sind die gefallenen Menschen, die unter den Einfluss des Satans gekommen sind und damit eben sein Wesen bekommen haben. Sein gefallenes, böses Wesen. Ja, also da kommen wir gleich drauf auf diese Kinder der Schlange, wenn wir jetzt weiterfahren und noch ein paar Verse in 1. Mose 4 anschauen. Sind sonst noch Fragen jetzt zu Kapitel 3, zu dem, was wir behandelt haben?
Vielleicht einfach noch ganz kurz wegen der Sprache, der Wortspiele im Hebräischen. Kann man jetzt davon ausgehen, dass die Ursprache der Menschen Hebräisch war?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass es ja eine ganze Reihe von Wortspielen gibt in den ersten Kapiteln der Bibel. Und zwar bis zur Sintflut. Wir kommen gleich noch auf ein weiteres Beispiel. Und die kann man alle innerhalb des Hebräischen erklären. Aber würde man das in eine andere Sprache übertragen, dann funktioniert es eben nicht, so wie wir gesehen haben mit dem Zermalmen und dem Schnappen, geht das auf Deutsch nicht. Und dann kommt noch ein weiteres Argument dazu, das aber stärker ist. All die Namen der vorsintflutlichen Menschen, zum Beispiel die 10 Generationen von Adam bis auf Noah, aber auch die anderen Menschen, die erwähnt werden, 1. Mose 5, 4 und 5, die kann man erklären innerhalb des Hebräischen. Also ganz eindeutig war die Ursprache eine semitische Sprache, aber es würde nicht funktionieren, sagen wir jetzt im Babylonischen oder im Arabischen und so weiter, aber auf Hebräisch funktioniert es. Und das ist ein starkes Argument dafür, dass die Ursprache der Menschen effektiv Hebräisch war. Also ein Urhebräisch. Denn die Sprache hat sich ja immer gewandelt im Laufe der Zeit. Aber ein Urhebräisch. Und in dem Zusammenhang ist jetzt interessant, wenn man die Namen von Adam bis auf Noah übersetzt, so haben wir gleich wieder einen Hinweis auf den Messias. Adam heißt ja der Mensch. Aber das kommt von Adama, der Erdboden, weil Gott den Menschen aus Erde gemacht hat. So ist also Adam der Mensch, so wie er aus Gottes Hand hervorging. Der nächste Nachkomme heißt Seth, in der Linie auf Noah hin. Seth kommt, Hebräisch Seth, kommt von Schied, setzen, stellen, legen. Dann wird es übersetzt mit Ersatz oder der in die Stellung gebrachte. Enosh, die nächste Generation, das heißt auch Mensch, aber mit dem Nebenbegriff sterblich, sündig, böse. Adam, Seth, Enosh. Der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders. Ja, jetzt geht man weiter. Die nächste Generation, Kenaan, kann man von einer Wurzel herleiten, die bedeutet weinen, wehklagen. Dann die nächste Generation, 1. Mose 5, ich gebe schnell die Verse an. Da haben wir alles schön beieinander. 1. Mose 5, Vers 5, Adam. Vers 3, Adam. Vers 4, Vers 3 am Schluss, Seth. Dann Vers 7. Vers 6, Enosh. Und dann 10, Kenan, der Weinende. Dann Vers 12, Mahalalel, der gelobte Gott. El bedeutet Gott. Mahalal, das kommt von das gleiche Wort wie Hallelu. Halleluja. Mahalal, der gelobte El. Mahalalel. Und weiter Jered. Ja, Vers 15 schon. Jered bedeutet der Herabsteigende. Yarat, herabsteigen. Ja, jetzt haben wir Folgendes. Der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders, Adam, Seth, Enosh. Er weinte, Kenan. Mahalalel, der gelobte Gott, Jered, stieg herab. Dann kommt Henoch, Vers 18, geweiht. Sein Leben war geweiht. Und Methuselah kann man geweiht, hingegeben, Gott hingegeben, ja, das bedeutet Henoch. Methuselah, Met, bedeutet Tod. Usala, so wird er es senden. Oder sein Tod bewirkt. Lamech, das ist ein schwieriges Wort, man kann es vom Arabischen her erklären als wilder Mann, wilder Mensch. Und dann Noah, Trost, Ruhe. Sein Tod bewirkt dem wilden Menschen Trost und Ruhe. Das ganze Evangelium. In dieser Linie, die führt auf Noah und weiter dann später auf den Messias hin. So kurz zusammengefasst. Und eben, das ist ein starkes Argument, dass die Ursprache hebräisch war, weil diese Namen eben vom Hebräischen her erklärbar sind. Natürlich könnte jemand sagen, ja, vielleicht hat Mose diese Namen übersetzt aus der Ursprache auf Hebräisch. Ja, wäre denkbar. Aber es geht nicht, weil, lesen wir weiter in 1. Mose 11, nach der Sintflut, Babel ist auch erklärbar im Hebräischen, noch vor der Sprachenverwirrung, von Balal, verwirren. Und 1. Mose 14, diese Könige, die kommen gegen die Könige im Land Kanaan, wo Abraham auch mitkämpft. Da haben wir Tidal, das ist ein hethitischer Name. Kedolaomer, das ist ein elamitischer Name. Mose übersetzt die nicht aus dem Hethitischen, aus dem Elamitischen, sondern lässt die Namen stehen, wie sie sind. Und auch später Josef in Ägypten, ja, er gibt seinen Namen Zaphnat-Paneach auf Ägyptisch an. Er übersetzt auch Asnat, die Frau von Josef. Das ist ein ägyptischer Name. Der Schwiegervater von Josef, Potiphar, der Priester von On, ist auch ein ägyptischer Name, wird nicht übersetzt. Wo haben wir das? Ja, 41. Potipheras heißt er. Auch ein ägyptischer Name. Wird nicht übersetzt. Und das geht auch so weiter in der Bibel. Später die babylonischen Könige wie Nebukadnezar, Belsazar und so weiter. Das ist alles babylonisch. Und die assyrischen Könige wie Sanherib und so weiter. All die Namen sind ganz klar assyrisch. Also es ist völlig ungewöhnlich in der Bibel, dass Namen übersetzt werden. Und das ist nur ein starkes Argument, dass eben diese Namen darum ursprünglich sind. Ja, jetzt sollten wir aber noch ein bisschen weiterkommen. 1. Mose 3, Vers 21. Gottes Antwort auf den Glauben Adams. Wer liest?
Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und begleitete sie.
Ja. Sie haben sich ja ursprünglich mit Blättern vom Feigenbaum so behelfsmäßig bekleidet, weil sie sich schämten, wenn Gott, der in Menschengestalt, so wie im Alten Testament immer wieder der Engel des Herrn, der Bote des Herrn, erschien, da schämten sie sich so, ohne Kleider in Gottes Gegenwart zu kommen. Darum haben sie sich bekleidet. Aber Gott ersetzt diese selbstgemachten Kleider durch Kleider, die er ihnen macht, nicht aus Pflanzen, sondern aus Tieren. Und da musste zum ersten Mal Blut fließen. Das war ungewöhnlich, denn Gott hat ja den Menschen nur pflanzliche Nahrung zugedacht nach der Erschaffung. 1. Mose 1, Vers 29 und 30. Und jetzt tötet Gott Tiere, das Blut fließt und dadurch wird die Blöße des Menschen vor Gott verdeckt. Die Kleider waren nicht, weil Adam und Eva sich voreinander geschämt hätten. Sie waren ja ein Ehepaar. Sondern sie schämten sich, als sie die Stimme Gottes hörten im Garten. Das war eine Scham gegenüber Gott in ihrem gefallenen Zustand. In der Ehe selber gibt es die Scham nicht. Ist nicht Gott gewollt. Aber gegenüber Menschen außerhalb dieses Bereichs und dieses Schamgefühl hat Gott dem Menschen hineingegeben seit dem Sündenfall. Aber Gott bedeckt diese Blöße, die der Mensch vor Gott hat, mit Tierfellen, was wiederum übereinstimmt, der Erlöser, wenn er kommt, wird sterben. Das heißt, Erlösung geschieht durch den Tod eines Stellvertreters. Und das wurde symbolisch nochmals so ausgedrückt, indem Gott diese Kleider machte. Aber trotzdem, der Mensch wird aus dem Paradies ausgewiesen. Vers 22 bis 24, liest das jemand?
Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickt ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen
von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Ja, der Mensch wird ausgewiesen aus dem Paradies, aus dem Ort der einstigen Unschuld. In welche Himmelsrichtung wird er, muss er hinaus? Nein? Im Osten wird der Eingang, der Osteingang wird bewacht von Cherubim.
Also Westen.
Dann geht er in den Westen hinaus, ja? Sehr logisch. Also das Osttor des Garten Edens wird bewacht. Also wenn man durch dieses Tor eingeht, kommt man in die östliche Richtung. Aber der Mensch musste da hinaus, aus dem Osttor hinaus und war im Westen. Das, der Westen ist symbolisch der Ort der Gottesferne seit dem Sündenfall. Und darum, in Jerusalem, wie war der Tempel ausgerichtet? Der Tempel war ja auch ein eingezäunter oder eingemauerter Bereich, wie das Paradies. Paradies heißt ja eingezäunter Bereich. Das Wort Paradies. Wir mussten also hinaus durch das Osttor. Im Westen war der Mensch draußen. Und der Tempel in Jerusalem war auch so wie das Paradies, ein abgegrenzter Bereich. Und das Tempelhaus schaute in welche Richtung?
Osten.
Also die, alle Eingänge zum Tempel waren in dem Sinn Osttore. Ja? Und darum der Ort auf dem Ölberg, der höchste Punkt auf dem Ölberg, von dem aus hat man die Linie, die direkte Sicht auf einer Linie an den Ort des einstigen Allerheiligsten. Ja? Und dort auf dem höchsten Punkt des Ölbergs hat man im Tempel zu Jerusalem jeweils das Opfer der roten Kuh dargebracht. Also die rote Kuh, das wichtigste Sündopfer Israels. Ohne dass kein Priestertum und keine anderen Opfer möglich waren. Die rote Kuh wurde auf dem Ölberg zu Asche verbrannt. Also da im Westen wurde dieses Opfer gebracht, damit überhaupt der Zugang der Priesterdienst im Tempel möglich war. Also wir sehen im Tempel sehen wir eigentlich den Weg, wie der Mensch, der im Westen ist, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Gott, wieder zurückkehren kann in die Gemeinschaft mit Gott. Aber eben, das ist schon vorgegriffen. Jetzt sehen wir einfach, das Osttor ist bewacht durch Cherubim, also solche Engel, die zur gleichen Klasse gehörten wie einst der Satan. Die bewachen nun den Weg zum Baum des Lebens, denn das Leben aus Gott soll der Mensch nur bekommen über den Weg des Messias, der einmal sterben sollte. Nicht einfach so zurück. Und nun haben wir die Menschen außerhalb des Gartens im Westen. 1. Mose 4, Vers 1, wer liest?
Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn.
Ja, also nun kommt der erste Nachkomme. Kain bedeutet auf Deutsch, wer weiß das?
Gewinn.
Ja. Erworbenes Gewinn. Und darum haben wir auch hier wieder ein Wortspiel. Ich habe einen Mann gewonnen oder erworben mit Hilfe des Herrn. Offensichtlich dachte Eva, das ist er jetzt, der verheißene Same. Das ist ein Gewinn mit Gottes Hilfe. Aber anstatt, dass dieser Mensch das Leben gebracht hätte, wurde er zum Mörder. Und offensichtlich haben die Eltern sehr bald gemerkt, dass mit ihren Kindern ein Problem gibt. Denn das nächste Kind bekommt nicht mehr einen solchen enthusiastischen Namen. Vers 2.
Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und
Abel, ja. Wurde, ja. Abel, hebräisch Hevel, bedeutet Hauch. Nichts. Also es ist ja so, die Babys kommen so lieblich auf die Welt und sehr bald merkt man, dass die ein Problem haben. Da beginnen sie zu, zu schwatzen. Natürlich zuerst ganz schöne Wörter wie Mama, 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 Papa, 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 ja, so etwa. Aber sehr bald kommen ganz üble Ausdrücke. Kommen sehr, sehr früh. Und da haben die gemerkt, ja, mit unseren Kindern ist das ein Problem. Das gleiche Problem, das wir haben seit dem Sündenfall. Wir spüren das Böse in uns. Und eben, Kain wird zum Brudermörder. Dann lesen wir Vers 25 in Kapitel 4.
Bis 26. Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen.
Ja, also interessant, Eva hat nicht mehr den Eindruck beim nächsten Kind, dass das ist er jetzt. Sondern sie gibt ihm gleich den Namen Hevel. Hauch, Nichtigkeit. Also, sie merken, wir müssen warten, bis der Erlöser kommt. Und nun, Seth wird geboren als Ersatz für Abel, der ermordet wurde. Nun, Seth selber hat wieder einen Sohn und er gibt ihm den Namen als kleines Baby, Enosch. Was eben heißt Mensch mit dem Nebenbegriff schwach, sündig, böse, hinfällig. Also die Menschen haben gemerkt, in der Natur unserer Kinder ist bereits etwas Böses angelegt. Die waren also nicht von Freud beeinflusst und so. Der Mensch ist im Kern gut. Und die merken, im Kern ist gerade etwas Böses. Und das beginnt, das ist schon da beim kleinen Baby. Und Mose fügt hinzu, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ja, die haben gelernt zu beten, weil sie merkten, in uns Menschen ist etwas Böses. Wir brauchen jemanden, der das Böse und den Bösen besiegt. Und so drückt dieses Anrufen des Namens des Herrn, eben dieses Warten auf den kommenden, den verheißenen Erlöser, den Samen der Frau. In Kapitel 5 werden dann die Generationen beschrieben, diese 10 Geschlechter, die dann letztlich zu Noah führen. Also man kann sagen, Kapitel 5, das ist die messianische Linie. Denn in 1. Mose 6 kommt ja die Sintflut. Gott beschließt, die ganze Menschheit bei der 10. Generation auszulöschen. Und zwar hat sich das Böse so entwickelt. Lesen wir kurz 1. Mose 6, Vers 5. Ja, und Gott schmerzt es, dass der Mensch so ist und beschließt also das Gericht über die Menschheit, aber Noah und seine Familie wird verschont. Dieser Noah ist interessant, weil sein Vater hatte bei ihm wieder Hoffnungen, dass er es sein könnte. Lesen wir 5, 28 bis 29.
Und Lamech lebte 132 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, dem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat.
Ja, also er gibt diesem Kind den Namen, den schönen Namen, Trost, Ruhe. Und denkt, das ist er jetzt, der uns den Trost bringen wird. Und das ist er nun, der auch die Folgen der Sünde überwinden wird. Er wird uns trösten über unsere Arbeit, die seit dem Sündenfall eine Arbeit ist mit Schweiß und schmerzlichen Mühen, und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. Noah war zwar ein ganz besonderer Patriarch, ein ganz besonderer Mann, aber auch er versagte später in seinem Leben. Er hat ein Alkoholproblem bekommen. Das lesen wir in 1. Mose 5. Das war auch nicht. Aber er war doch ein ganz wichtiges Glied in der Linie bis auf den kommenden Erlöser. Übrigens, auch da haben wir wieder ein Wortspiel eben innerhalb des Hebräischen. Noach, Trost, dieser wird uns trösten. Ja, sind bis dahin noch Fragen? Also was wir festhalten, Gott hat gleich nach dem Sündenfall den kommenden Erlöser angekündigt. Ein Mensch, der sterben wird, aber in seinem Sterben wird er Satan besiegen. Und die Menschen konnten diese Verheißung von Anfang an schon verstehen. Schon ein Adam konnte es verstehen. Und viele anderen haben es verstanden und haben gewartet, bis endlich dieser Verheißene kommen würde. Aber zuerst hat man das erhofft, viel zu schnell. Es mussten noch Jahrtausende gehen, bis dann Galater 4, Vers 4 Wirklichkeit wurde. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, welche unter Gesetz waren. Also es mussten noch Jahrtausende vergehen. Und jetzt werden wir in den weiteren Bibelklassen eben diese Jahrtausende hindurchgehen und werden sehen, wie das Bild des Messias immer klarer und detaillierter wird. Jetzt haben wir nur so ein paar wenige Hinweise gesehen, aber schon das reichte, um zu glauben, wie bei einem Adam. Aber es wird immer mehr und wir werden schlussendlich sehen, es sind über 300 klare Anweisungen, die sich dann letztlich im ersten Kommen des Herrn Jesus erfüllt haben und so ihn eben als Messias bestätigen. Aber wenn wir denken, wie kann man einen Menschen identifizieren aus, heute sagen wir, 6 Milliarden Menschen? Das ist ganz einfach. Es braucht nur ein paar ganz wenige Angaben. Also wenn wir einen Brief schreiben, nach Tobolsk, ja, das asiatische Russland, wir brauchen Vornamen, Familiennamen, Straße, wenn möglich eine Nummer und dann die Ortschaft. Diese 5 Angaben reichen normalerweise aus, um eine bestimmte Person aus 6 Milliarden zu identifizieren. Aber Gott hat uns nicht nur 5 Angaben gegeben, sondern gleich über 300, damit die Menschheit ganz genau wissen kann, welcher Mensch eben dieser Erlöser ist, nämlich Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes. Ja, dann schließen wir für heute.